Wer ist das? Dein Mensch des Friedens oder euer Mensch des Friedens?
Mensch des Friedens, könnte man sagen. Ich glaube, um uns herum, auch ihr, hat häufig so Menschen des Friedens. Was ist für dich Mensch des Friedens? Sag mir schnell.
Das ist ein Mensch, der Jesus vorbereitet hat für euch, dass ihr ihn begleitet. Also, wer ist das? Ihr seid ja auch mit Menschen unterwegs, aber vielleicht gebt ihr dem einen Namen oder beschreibt kurz, wer das ist bei euch.
Da ist um uns herum, um uns daheim oder in Buden, hat es häufig solche Menschen. Menschen des Friedens. Also es ist häufig Menschen sind herum, die Fragen haben. Genau. Die Fragen haben, was ist das Leben? Was ist das Leben?
Ganz konkretes Beispiel von euch, von eurem Alltag, wo sich so etwas ergeben hat oder so etwas gemerkt habt.
Also ich lebe es einfach eigentlich durch alle Generationenschichten durch, dass Menschen Fragen haben. Und ich lebe das beim Arbeiten, mit Arbeitskolleginnen, aber auch mit Patienten. Ich lebe es bei kleinen Kindern. Und wenn einfach Leute auf mich zukommen und mir von ihrem Leben erzählen und so offen sind und wenn ich einfach merke, dass sie auch offen sind für Gott. Also es gibt viele Leute, die wollen wissen, wer ist der Gott. Und ich denke, dass sie eben auch Menschen, egal ob es Christen sind oder Buddhisten oder Moslems, wir leben viele solche Leute hier, die einfach wollen wissen, was ist es denn, wie geht es weiter so. Das sind für mich Menschen vom Frieden, die wollen einfach wissen, was kommt nachher, was ist es, was ist das Leben. Ja. Genau.
Kannst du vielleicht eine ganz konkrete von diesen vielen Geschichten, die du erlebst, vielleicht eine ganz vertieft
anschauen? Ich habe eigentlich etwas anderes vorbereitet, aber mir kommt jetzt einfach eine Geschichte in den Sinn. Ich habe die vorige Woche mit einem ganz jungen Mann geredet, mit einem Zivi, und der hat gesagt, ich habe einen muslimischen Freund und wir sind auf der Suche, wir wollen Gott kennenlernen. Dann habe ich gesagt, wow, das ist cool. Wo sucht ihr denn? Ja, überall. Einfach in der Esoterik, Buddhismus, Schamanismus, sie suchen alles. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe auch noch ein gutes Instrument. Schau doch mal in der Bibel schauen. Das ist auch noch eine coole Sache. Und dann hat er gesagt, ja, genau, aber ich habe keine Bibel. Dann habe ich eine Bibel organisiert bei ihnen. Und jetzt sind sie am Bibel lesen und das will ich jetzt einfach wie, ich will das weiter begleiten mit ihnen. Dass sie den Frieden mit dass sie einfach Jesus Christus kennenlernen, das ist das Wichtigste. Genau. Genau, nicht nur Gott, Jesus Christus. Genau.
Du bist ja mit deiner Verwandtschaft ja schon länger unterwegs und hast ja dort schon vieles erlebt, dass Verwandte zu Menschen vom Leben geworden sind. Ja. Tatsächlich, so, dort hast du jemanden länger begleitet, gell? Nicht nur so einen Moment, das gehört auch dazu, aber auch jemanden, wo du länger unterwegs bist, gesehen. Oder wie ist das klar geworden? Oder wie hat der Weg mit deiner Verwandtschaft angefangen?
Also ich habe einfach ein cooles Erlebnis gehabt. Ich habe vor 3 Jahren einen Traum gehabt, da hat mir Gott ganz klar gesagt, schau zu deiner Familie. Und ich bin ein Kind wir sind 9 Kinder, bin die Älteste. Die Jüngste ist 16 Jahre jünger. Und dann hat einfach Gott mir das so gesagt im Traum. Es waren noch andere Träume gewesen, aber das. Und dann habe ich gesagt, okay, wie machst du das? Dann haben wir einfach angefangen beten. So, nach einem halben Jahr beten, haben sich 7 Leute in meiner Familie taufen. Unter anderem meine Eltern, meine jüngste Schwester mit ihrem Mann, mit der ältesten Tochter, ein Schwager, eine Schwägerin, eine Nichte. Wir haben gar nichts gemacht als betet. Und wir haben so gestaunt, wie der Heilige Geist schnell wirkt. Er wirkt schnell, ja, nach Ermutigen. Wenn ihr etwas hört, was Gott euch sagt, betet. Und der Heilige Geist wirkt schnell. Und ich glaube, es ist wirklich eine Gnadezeit. Wenn hier innen, wenn wir jetzt da 60 Leute sind, alle ein Friedensmensch haben. Und mit dem unterwegs sind. Und ihm von Jesus erzählen, dann kommen 60 Menschen zum Glauben. Das kann sich multiplizieren. Die 2 haben, das sind 120. Hey, macht das, ich will euch ermutigen. Genau.
Bei den Moslems, die du jetzt erzählt hast, letzte Woche, wo jemand sich einfach für die Bibel interessiert hat, oder? Dann ist es wie klar gewesen, jetzt kannst du hier etwas sagen, etwas machen. Mhm. Wie ist das bei deiner Familie von deiner Schwester wie klar geworden? Jetzt hier geht eine Tür auf, da hat Gott etwas vorbereitet, wo du etwas kannst reinsagen, oder?
Der Hans, so.
Ja, genau. Eben die jüngste Schwester und der Mann, die sich taufen lassen, die haben 5 Kinder, das ist eine ganz coole Familie. Und die Taufe, das hat wie gemacht, schnipp. das hat wie etwas ausgelöst. Und jetzt haben wir angefangen, vor etwa 3 Monaten, haben wir angefangen, einmal im Monat mit ihnen zusammen zu hocken und zu beten. Das haben wir gestern Abend wieder gemacht. Und das ist so ermutigend, weil wenn wir den Weg mit Jesus gehen, dann sind wir einfach auch im Kampf. Das müssen wir uns bewusst sein, das wissen ihr alle. Wir werden so angegriffen. Tagtäglich. Und jetzt eben, ist es auch so, die haben mega Angriffe im Moment. Sie gehen jetzt dann auch nach Israel. Das ist eh noch ein Angriffspunkt. Und gestern haben wir gebetet. Und das ist wie etwas wieder aufgebrochen. Es hat sich etwas gelöst. Und ja, so sind wir einfach unterwegs. Und sie geben Vollgas als Christ. Sie haben jetzt auch angefangen, in der Nachbarschaft Leute zu bejüngern. Also es ist mega cool. Oder eine Freundin von ihr, die nicht gläubig ist, hat Krebs gehabt und ist jetzt durch diese Krankheit kommt sie zu Jesus. Und einfach, das ist so etwas Schönes, was der Heilige Geist macht, wenn Menschen wirklich unterwegs sind mit Jesus Christus, dann kann der Heilige Geist anfangen wirken. Und das erleben wir. Einfach überall.
Genau. Und nicht nur um euch, sondern ihr merkt, das zieht jetzt auch Kreise. Die Leute, die gehen das weiter, genau. Sind auf ähnlichem Weg unterwegs. Genau. Vielleicht noch von dir, Bea, zum Abschluss. Was ist dir wichtig in der Gestaltung von diesen Beziehungen? Dieser Jüngerschaftsarbeit, die so ganz tief auch Teil ist von eurem Alltag?
Also, ich bin immer wieder überwältigt, wenn ich sehe, wie all die Leute, die Gott vorbereitet hat, die wir spüren, der Heilige Geist, mal, da ist es. Mit dem gehen wir jetzt eine Wegstrecke. Da gibt es verschiedene Leute, da gibt es solche, die wirklich nerd sind, die belastet sind, oder solche, die nichts wissen, die den Weg, so wie es Jesus uns vorgelebt hat, predigt das Evangelium, dort mit ihnen den Weg machen, und. Einfach dort zu sehen, wie Menschenherzen anders werden, wie sie frei werden. Also Leute, die belastet sind, die plötzlich ein Leucht in den Augen hat, wo Frieden bekommen. Das ist so genial und ermutigt mich nachher auch immer wieder, dort dran zu bleiben. Ich tue so gerne Menschen in die Freiheit führen. Und Gott kennt unsere Vorzüge, die wir haben, unsere Begabungen. Und es ist lustig, er setzt uns immer wieder so Leute auf den Weg, wo wir einfach das sehen, wo es gibt nicht so die Ressourcen, weil also eine Jüngerschaft braucht auch Zeit, aber die haben wir, die bekommen wir.
Genau, super, vielen Dank. So schön zu sehen, wenn Gott am Wirken ist und Sachen, die vorbereitet sind, dazu führen, dass Menschen Jesus näher kommen. Und sie haben dann den Blick in euren Alltag gegeben, wo das passiert. Vielen Dank. Und Jesus, wir wollen jetzt dich einladen, dass du zu uns kommst, dass du uns in deine Gegenwart nimmst, in deinem Gottesdienst. Wir wollen dir nachfolgen, Jesus, und wenn wir dir folgen, dann laufst du zu den Menschen, die dich noch nicht kennen. Das ist dein Herz und deine Sehnsucht. Und wir wollen lernen, den Weg zu sehen und zu gehen zu den Menschen von dieser Welt, die das Geschenk von einer Beziehung zu dir und vom Erlösten noch nicht kennen. Führ uns zu diesen Menschen, Jesus. Schritt für Schritt, mit aller Geduld. Und ich bitte ja, dass der Gottesdienst heute uns einen Schritt näher dorthin führen darf. Unser Verständnis darf öffnen, wie das passieren kann, wie wir das in unserem Alltag machen können. Amen. Ich möchte die Band kommen doch führen und nehmen uns ein Stück in die Gegenwart von Gott mit. Seid gesegnet für den Dienst, ihr vier. Also nach der Einleitung von Manuel Bruni bin ich selber neugierig, was ich da für eine Predigt wird halten. So Zeit und Relativitätstheorie, das erinnert mich mehr so an Einstein und der Physikunterricht und Raketenwissenschaftler und irgend so etwas. Ich hoffe, es wird nicht ganz so kompliziert wie der Morgen. Aber es geht um etwas sehr Grundlegendes und es geht tatsächlich um Zeit und dort um, dass Gott der Herr von der Zeit ist. Und ich möchte einen Vers lesen, wo die Predigt, die Substanz von dieser Predigt ist. Die Zeit ist gekommen, Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Das ist Gottes Wort. Wir gehen heute am kurzen Vers entlang. Drei Abschnitte hat er. Aber der Vers, der hat so viel Potenzial. Das ist wie eine Spitze vom Eisberg, wo man sieht, wo drunter dran, unter der Oberfläche, ganz viel offenbart wird, davon, wie das Reich von Gott und Gott selber funktioniert. Und wir wollen uns ein bisschen jetzt unter die Oberfläche kommen und uns diesen Theorien stellen. Die Zeit ist gekommen. Was ist denn mit Zeit gemeint? Das Wort Zeit, das gebraucht wird in diesem Text, ist das griechische Wort Kairos. Und Kairos ist eine andere Beschreibung von Zeit, ein anderes Wort für Zeit. Das zweite Wort, das wir besser kennen, das ist Chronos. Chronometer, Chronologie, das ist die Weltzeit, Zeit, wie wir sie kennen. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Chronos, die läuft schön geradlinig, unbarmherzig, unaufhaltsam, einfach geradeaus. Nur in den Hollywood-Science-Fiction-Filmen gibt es Möglichkeiten, dem Tick-Tack irgendwie entgegenzuwirken oder das auf den Kopf zu stellen. Der Chronos ist die Weltzeit. Tag, Nacht, Sekunde, Minute, Stunde, Tag, Woche, Monat, Jahr. Eins nach dem anderen. Kairos, das ist Gottes Zeit, das ist seine Zeit. Und Kairos ist vielmehr, ich habe das hier schlaufig dargestellt, viel weniger geradlinig. Gott ist souverän und er läuft nicht einfach geradeaus, sondern seine Zeit ist vielmehr ereignisorientiert. Gottes Zeit, die läuft von dem, was er will machen, zum Nächsten, was er will machen. Gott will etwas machen und dann will er noch etwas machen. Und wir sehen die Taten von Gott in der Geschichte. Und dem geht er entlang. Und der Vorteil von diesen Schlaufen ist, dass da in viel weniger Chronos viel mehr möglich ist, als wir das denken. Und so kann Gott bei einem Menschen, der in den letzten Atemzügen noch sein Herz ihm anlegt, in einem kurzen Moment von Chronos ein komplettes Leben neu machen. Eine Geschichte von 80 Jahren verändern. Etwas, das hoffnungslos war und wo 80 Jahre nichts passiert ist, kann er in einer Sekunde komplett neu machen, weil er einfach seine Zeit hat. Und auf seinem Weg kann er ganz, ganz vieles machen, ohne Zeit, ohne unsere Chronos zu verlieren. Manchmal kommt es uns vor, dass es in unserem Leben rückwärts geht. Wir kommen nicht vorwärts. Aber in Gottes Zeit kann es rückwärts gehen, etwas sein, das uns am Schluss an einen ganz anderen Ort führt. Und wir merken, dass was rückwärts gegangen ist, ist eine Geschichte, die uns Gott vorwärts gebracht hat damit. Manchmal bleiben wir stehen. Es kommt uns so vor, aber der Schein trügt. Am Ende stehen wir an einem anderen Punkt, weil Gott der Herr vom Kairos ist. Kairos, Gottes Zeit, das ist Ausdruck von seiner Souveränität, von seiner Macht, die er hat. Gott ist der Herr. Gott hält sich nicht an die Regeln von der Zeit. Er ist nicht gebunden an die erbarmungslose Gradlinigkeit, wo wir dran sind, wo wir einfach damit leben müssen, dass gestern war und heute ist und wir nichts mehr dagegen machen können. Außer unser jüngster Sohn, der immer wieder mal gestern und morgen verwechselt und sagt, er müsste dann gestern in Kinski gehen und redet von morgen. Gott hat seine eigene Zeit. Zwei Illustrationen, die das verdeutlichen. Der eine ist der Vers, den Manuel in der Einleitung gelesen hat aus dem 2. Petrusbrief. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Und im Blick auf das Zeitverständnis merken wir, was das bedeutet. Das bedeutet, dass Gott, weil er der Herr ist vom Kairos, weil das seine Zeit ist, in unserem Chronos, in unseren Tagen und Jahren unendlich viel machen kann. Er kann sogar mit einem Finger schnipsen, in einer Sekunde eine ganze Welt schaffen. Wir wollen nicht darüber philosophieren, wie die Welt entstanden ist. Aber wir wollen Gott zuerkennen, dass es für ihn kein Problem ist, etwas, das Millionen und Abermillionen Chronoszeit für uns braucht, auch in kurzer Zeit machen kann, weil er anders ist. Die zweite Illustration, die kommt aus dem Buch Narnia, ein wunderschönes Kinderbuch. Und in Narnia, im ersten Buch, lesen wir die Geschichte von vier Kindern. Und die spielen in einem alten Haus Versteckis. Und dann kommen sie vor einen Schrank. Und in der Chronoszeit gehen sie in den Schrank rein. Und eine Sekunde später kommen sie aus dem Schrank wieder raus. Und in dieser Zeit im Schrank sind sie eine gewaltige Schlaufe gelaufen, wo die Geschichte, die Gott mit diesen Kindern geschrieben hat. Sie erleben in dieser Welt etwas, was Gott an ihnen macht. Sie riefen in dieser einen Chronosekunde zu Königen und Königinnen, die Liebe und Verantwortung übernehmen. Sie sind in Gottes Reich und dort läuft die Zeit anders. Und dort kann man viel machen, aus wenig, was wir haben. Ein Bild von Hoffnung und Souveränität. Die Zeit ist gekommen. Das Reich Gottes ist nahe. Was heißt das? Das Reich Gottes ist nahe. Das bedeutet, dass Gottes Reich unsere Welt oder unser Leben, unser Menschsein berührt. Kairos-Moment, das sind Momente, wo er uns nachkommt, wo Gottes Reich berührbar wird für uns, wo wir es können greifen, wo wir können einsteigen in die Türen und wo Gottes Zeitplan plötzlich eine Möglichkeit wird für uns. Gott kommt nach mit seinen Möglichkeiten. Und wir können darauf einsteigen. Es ist nachgekommen. Ein Kairos-Moment ist da. Im Bibeltext steht das in Markus Kapitel 1. Und dort geht es um den grössten Kairos von dieser Weltgeschichte. Der grösste Moment, wo Gottes Reich in der Gestalt von Jesus Christus, dem Sohn von Gott, auf die Welt kommt und Teil wird von dieser Weltgeschichte. Jesus ist da. Gottes Welt berührt unsere Welt. Und die Welt muss sich entscheiden, jeder von dieser Welt muss sich entscheiden, was macht er mit dem? Lässt er sich auf das ein? Geht er durch die Türe rein und lässt sich verwandeln, weil die Gelegenheit da ist, oder lässt es vorbeigehen? Der grösste Moment der Geschichte, der grösste Kairos, Jesus kommt auf die Welt. Was machen wir damit? Aber der grosse Kairos, der ist nicht nur dort, sondern das ist ein Muster, das sich durch die ganze Bibel und durch die ganze Geschichte durchzieht. Immer wieder gibt es die Momente, wo Gott eine Gelegenheit schafft, eine Tür öffnet, einen Kairos-Moment schafft und sagt, hey, jetzt will ich etwas mit dir machen. Steigst du in meinen Zeitplan ein oder lebst du mit deinem Zeitplan weiter? Und wir sind gefragt, uns zu entscheiden, machen wir mit oder nicht? Und dann heisst es, wenn wir das wörtlich anschauen, das Reich Gottes ist nahe, dann ist eigentlich besser beschrieben, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Wenn wir das anschauen, merken wir, dass da eine Bewegung drinsteckt. Und in dem berühmten Gebet vom Vater Unser beten wir doch miteinander, dein Reich komme. Und wenn wir das anschauen in diesem Licht, merken wir, das bedeutet, wenn wir das Gebet «Dein Reich komme» übersetzen, bedeutet das etwas in die Richtung, wie Gott, schaff du Gelegenheit. Gib uns Zugang zu dem, was du vorbereitet hast. Wir wollen, dass deine Welt, unsere Welt berührt und prägt. Es bedeutet, ich will von dir verändert werden, wirk du auf mich ein. Dein Reich komme. Meine Welt soll nach deinem Zeitplan funktionieren. Nimm mich in die Kairos rein, wie mit meinem Kronos komme ich nie an. Dein Reich komme. Und wenn wir diese Kairos-Momente nutzen, wenn wir diese Momente, wo wir vor dem offenen Schrank stehen und merken, da hinten und reinsteigen und mit den Füßen spüren, jetzt wird es kalt, jetzt hat es Schnee am Boden, jetzt weht eine andere Luft da. Wenn wir in diesem Moment sagen, und jetzt lassen wir uns darauf ein, dann wird Gott Grosses machen an uns. Weil dort, in seiner Welt, in seinem Zeitplan, wird Heilung mit unserem Leben passieren. Dann gibt es Heilung für unsere Seele und unsere Herzen. Da können wir nur staunen, was passieren wird mit uns, wenn wir von seiner Welt geprägt werden. Kairos-Momente sind Einladungen von Gott. Lass dich auf meinen Zeitplan ein und lass dich verändern. In diesem Zeitplan ist alles möglich und gibt es keine Grenzen von der Zeit. Das ist einmal, wenn wir das Bild als Ganzes anschauen, ist das so das theoretische Fundament, wo mit den ersten zwei kurzen Sätzen gelegt wird. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Und im Blick auf das, auf die kurze Theorie, ergänzen sich weiterführende Fragen für unser Leben. Und das ist wichtig, dass wir uns jetzt diesen Fragen stellen, wenn wir tatsächlich erleben wollen, von dem Gott verändert zu werden. Die erste Frage. Anerkennen wir die Realität von einer anderen Welt im Reich Gottes? Erkennen wir an, dass es die andere Dimension gibt, wo sich unserer Zeit und unserer Kontrolle entzieht? Glauben wir das wirklich? Oder leben wir letztlich als Materialisten, als Menschen, die denken, dass es das gibt, was man sieht, was man beweisen und begründen kann, wissenschaftlich? Der Paulus sagt in 2. Korinther 12, 2 bis 4, ein spezieller Vers, habt ihr wahrscheinlich noch nicht oft in einer Predigt gehört. Ich kenne einen Menschen, der zu Christus gehört und der, es ist jetzt 14 Jahre her, bis in den dritten Himmel versetzt wurde. Ob er dabei in seinem Körper war, weiß ich nicht. Ob er außerhalb seines Körpers war, weiß ich genauso wenig. Gott allein weiß es. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Betreffende ins Paradies versetzt wurde. Ob in seinem Körper oder ohne seinen Körper, weiß ich wie gesagt nicht, nur Gott weiß es. Und dass er dort geheimnisvolle Worte hörte, Worte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Ein spannender Vers, oder? Macht einem dich neugierig, mehr zu wissen, gell? Obwohl er eigentlich sagt, wir können es nicht wissen. Und ich glaube, das ist das Geheimnis mit dem Umgang mit der unsichtbaren Welt, mit dem Reich Gottes. Dass wir einerseits konsequent und radikal anerkennen, es gibt die Welt, das Paradies, der dritte Himmel, das Reich von Gott. Und das ist eine Realität. Und es gibt Momente, wo das nachkommt und uns prägen kann. Und gleichzeitig erinnert uns der Vers daran, uns nicht in Spekulationen oder Berechnungen oder Philosophien über die andere Welt zu verlieren, sondern dort ganz nüchtern zu anerkennen, das ist ein Geheimnis. Und da sehen wir nicht drin. Und das ist auch gut so. Und doch erleben wir einen Moment, wo das nachkommt und wir mit reingenommen werden für einen Moment, und in dem eine Erlösung erfahren, in dem Geheimnis von Gott. Es gibt die Dimension. Und wenn wir Nachfolger von Jesus sind, müssen wir das anerkennen. Weil nur wenn wir das anerkennen, merken wir, dass wir uns reinwogen in die Welt und in dieser Welt von Gott verändert werden. Die zweite Frage, die sich ergibt. Erkennen wir die Kairos-Momente, die unsere Türen in die Dimension vom Reich Gottes öffnen? Erkennen wir solche Momente? Im Johannes 21, dort ist Jesus am Fischen mit seinen Jüngern. Und die Jünger haben nachtlang gefischt und haben wenig Erfolg gehabt. Und dann kommt Jesus, der Nicht-Fischer, also nicht Fischfischer, sondern Menschenfischer, und sagt denen Fischer: Werfet das Netz auf der rechten Seite vom Boot aus. Und der Petrus, was macht er in dieser Situation? Er macht es, oder? Und er erlebt das Wunder, dass unter dieser Oberfläche von der sichtbaren Welt, im Verborgenen innen, Gott plötzlich etwas macht, das jenseits ist von jeder Logik. Und er merkt, wie dort unten etwas gesammelt wird an Reichtum. Ein Netz voll Fisch. Aber der Petrus muss das entgegen seiner Logik machen. Er ist Fischer, er weiss genau, jetzt wird es hell und ich habe es die ganze Nacht probiert und das ist nicht der richtige Ort, oder? Mein Plan sagt, vergiss es, das nützt nicht. Aber Jesus, indem er das sagt, schafft er einen Moment vom Kairos und sagt, Petrus, wenn du jetzt die Gelegenheit nutzt, jetzt ist das Reich Gottes nachgekommen, mach das, tauch ein. Dann wirst du Wunder erleben. Und der Petrus macht es und erlebt das. In Apostelgeschichte 13 lesen wir, wie der Paulus in Antiochien ist, damals die zweitgrößte Stadt, die Metropole vom Nahen Osten, so das Gegenüber von Rom eigentlich, eine Millionenstadt. Und dort entsteht eine blühende Arbeit von Kirchengründungen. Menschen kommen in grossen Gruppen zum Glauben. Und dann erlebt die Gemeinde in diesem Kapitel, wie der Heilige Geist sagt, der Paulus soll mit einem Mitarbeiter losziehen in die Welt. Ein Kairos-Moment, wo Gott vorbereitet und der Paulus sich muss fragen, soll ich das Blühende, was ich hier mache, zurückholen und mich auf das einlassen? Und der Paulus sagt dann ja dazu. Und dass wir heute da sind, dass der Glaube an den Jesus in unser Land ist gekommen, nach Europa ist gekommen, ist aus dem Kairos raus entstanden, wo eine Tür aufgegangen ist, etwas vorbereitet war. Und der Paulus das gemacht hat. Ein Moment für die Weltgeschichte. Wenn wir mit dem Bösen konfrontiert werden, wenn wir etwas machen, wo anderen weh macht, stehen wir manchmal da und wir merken in unserem Gewissen, in unserem Herzen, das ist bös gewesen, was ich gemacht habe. Oder manchmal werden wir mit dem Bösen konfrontiert von außen. Wir bekommen eine böse Diagnose im Blick auf unsere Gesundheit. Wir erleben eine böse Ungerechtigkeit. Etwas, was wir nicht nachvollziehen können. Und solche Momente können Kairos-Momente werden, wo Gott uns etwas zeigen möchte und sagen, hey, da geht etwas gewaltig schief mit dem, was du machst. Du hast jemanden verletzt oder du bist verletzt worden. Und wir können die Momente verstreichen lassen oder wir können sagen, hey, ich glaube, Gott zeigt hier einen Punkt, wo er etwas möchte heilen und etwas möchte verändern. Das Reich Gottes kommt nach an uns, wenn wir mit dem Bösen, wo wir tun oder erleben, konfrontiert werden. Wir leben in einer Welt, wo das Böse, was wir machen, relativiert wird. Wo es darum geht, das möglichst schnell auf die Seite zu schieben, zu vergessen, zu verdrängen, nicht so wichtig zu nehmen, mit anderen zu vergleichen, die noch schlimmere Sachen machen. Hauptsächlich, wir können gerade weiterleben. Und wir verpassen die Momente, wo Gott vielleicht will sagen, hey, dein Leben, wo tatsächlich Böses passiert, durch das, was du machst, das Leben will ich neu machen. Das ist ein Moment, aber steigst du darauf ein oder nicht? Nutzen wir die Kairos-Momente. In meinem Leben, in dem Jüngerschaftsprozess, wo ich im Moment instand, wird so ein ein Moment sichtbar, ein Kairos-Moment für mich, wo ich merke, dass ich in meinem Alltag immer wieder am Punkt komme, wo ich die Freude verliere und nur noch im Kampf drin bin, nur noch im Arbeiten. Und ich merke, in dieser Begleitung wird das zu mir von einem Kairos-Moment, wo Gott mir will zeigen, hey, so wie du lebst, lebst du nicht in dem Rhythmus, wo ich möchte für dich. Du lebst nicht in dem Tempo, wo ich für dich vorgesehen habe. Und ich merke, dass das Erleben für mich ein Moment wird, wo das Reich Gottes nachkommt. Weil ich merke, du möchtest Gott etwas heilen in mir. Er möchte etwas erlösen in meinem Lebenstempo, wo nicht in Ordnung ist. Und was sich immer wieder zeigt, dass ich in Moment vom Frust und von der Enttäuschung lande. Und es ist so spannend, dem auf der Fährte zu sein und zu merken, wie Gott jetzt zu dir reinkommt. Und ich darf Sachen empfangen. Und ich etwas von dieser Erlösung, von meinem Lebensrhythmus spüre, der sehr, sehr intensiv nach Reich Gottes schmeckt. Vor einigen Wochen bin ich im Restaurant gesessen mit Kollegen. Und der, der neben mir gesessen ist, der hat hier so an der Handgelenk zwei Tattoos gehabt. Und ich habe das so ein bisschen studiert und ihn dann gefragt, was denn da auf seinem Handgelenk steht. Und auf den Handgelenk hat er tätowiert gehabt, gross und fett, ist jetzt Latinisch, Mors serta hora inserta. Der Tod ist sicher, der Zeitpunkt unsicher. Krass, oder? Auf seinem Handgelenk tätowiert. Als seine Lebensphilosophie. Ich weiß, ich muss sterben, aber der Zeitpunkt, da weiß ich nicht. Und wegen dem lebe ich das Bestmögliche jetzt. Für mich war das ein Kairos-Moment, zu merken, dass ich durch die Tätowierung, übrigens sind Tätowierungen super Gelegenheiten, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Weil man tätowiert nur Sachen an, auf, die einem ganz tief bewegen und wo man viel darüber nachgedacht hat, warum man das macht. Es ist ein Moment geworden, wo eine Gelegenheit war, um ins Gespräch zu kommen und einzutauchen. Für mich war es auch eine verpasste Chance. Ich habe den Weg nicht gefunden, meine Werte zu bringen, meine Überzeugungen. Ich habe den Eingang nicht geschafft. Ich war am Schluss genervt über mich selber, über die verpasste Chance. Und doch merke ich, es hat etwas ausgelöst, das ganze Gespräch. Kairos-Moment, wo wir leben und wir merken, jetzt kommt etwas nach. Und wir müssen uns fragen, was machen wir jetzt damit? Die Momente zu erkennen, die Gott vorbereitet hat, sind der Schlüssel der Nachfolge. Und dort kommen wir in seine Möglichkeiten und bleiben nicht in unseren Möglichkeiten stecken. Die dritte Frage, die schon angetönt war, ist eine Entscheidungsfrage. Lassen wir uns auf den Prozess ein, der sich aus dem Moment, aus dem Moment, wo Gott schafft, ergibt. Nutzen wir die Gelegenheiten. Gehen wir jetzt tatsächlich durch die offene Türe und lassen uns auf das ein, was Gott dort drin vorbereitet hat. An Abenteuer, an Wachstum und an Veränderung für uns. Lassen wir uns darauf ein. Es gibt durchaus die Möglichkeit für uns, das nicht zu machen. Wir können problemlos geradlinig weiterleben. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Nach unserem Chronos, Tag für Tag, Arbeit, Ferien, Pause, Arbeiten, Sonntag, Montag. Und wir werden für Menschen, die diese Linie verteidigen, und darauf achten, dass uns niemand von dieser Linie abbringt, weil das der Rhythmus ist, den wir gewählt haben. Und wir haben Angst davor, aus dem Konzept gebracht zu werden. Und wir verpassen das, was Gott will machen. Und am Schluss liegen wir auf unserem Totenbett und fragen uns, wo denn eigentlich der lebendige Gott in unserem Leben geblieben ist. Warum denn eigentlich so wenig passiert ist in diesem Leben. Ich will nicht so leben. Ich will das erleben, was Gott vorbereitet hat. Und für das müssen wir jetzt eine Spur praktischer werden. Und da kommt jetzt das Wort vom Lernkreis vor, das ihr als Titel in der Predigt drin habt. In dem zweiten Teil vom Vers sagt Jesus nämlich ganz konkret, wie der Prozess abläuft und was wir sollen machen, wenn denn so eine Kairos in unserem Leben auftaucht. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Deshalb, und jetzt kommen zwei Imperativ, zwei Befehle, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Der Lernkreis, der beschreibt so eine Schlaufe, so einen Weg, wo wir einsteigen, aussteigen aus unserer Chronologie und einsteigen in den Zeitplan von Gott und mit ihm leben, in seiner Zeit, auf seine Art und Weise, mit seinen Möglichkeiten und so auch in sein Bild verwandelt werden. Wir können sagen, erlöst werden, weil erlöst sind wir dort, wo wir sind, wie Jesus. Der Lernkreis, das ist ganz ein einfaches, unkompliziertes Tool von der Jüngerschaft. Ich möchte euch das einfach kurz aufzeichnen. Wir leben chronologisch, oder? Tick-Tack, 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 Tick-Tack. Und dann kommt ein Kairos-Moment. Ein Ereignis, etwas, was unserem Herz abgeht, ein Umstand, etwas, was passiert. Und das bricht in unser Leben hinein, von oben. Als Christen beten wir ja sogar ganz bewusst, dass das passieren soll, oder? Dein Reich komme, oder? Und dann macht das Gott, weil er ja Gebet erhört. Und jetzt bricht das ein. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, oder? Die eine Möglichkeit, das kann übrigens auch Nicht-Christen passieren, oder? Menschen, die Gott nicht kennen, die erleben etwas. Etwas, was ihr Leben bis jetzt in Frage stellt. Und sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Sie können sagen, ich muss mich möglichst schnell fangen und zu meinem Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack zurückfinden. Oder? So wie bei einer Autofahrt, oder? Aus der Seite kommt ein Auto raus und wir auf die Bremse und versuchen noch schnell zu korrigieren. Wir schwanken ein bisschen und dann geht es geradlinig weiter. Alles bleibt beim Alten. Glück gehabt. Und so leben wir und am Schluss sind wir die Gleichen. Wir haben aber uns auch die Möglichkeit, uns einzulassen auf das, was hier passieren soll. Und das ist das, was mit dem Lernkreis gut beschrieben ist. Wir biegen ab und lassen uns ein auf das, was Gott vorhat. Wir kehren um. Umkehr ist das Wort, das da gebraucht wird. Das alte Wort ist Buße. Das griechische Wort dahinter ist Metanoia. Metanoia, wenn man das wörtlich übersetzt, dann heisst das Umdenken. Ein anderes Denken überzukommen. Das ist das, was Umkehr bedeutet. Umkehr. Wir bleiben nicht stehen, sondern wir fangen an nachzudenken. Was ist da passiert? Wir beobachten. Wir reflektieren über das, was uns die Bahn gebracht hat. Wir überlegen, was geht denn da eigentlich ab? Warum macht das einfache äußere Ereignis so viel mit meinem Herz? Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Was soll das genau? Warum löst das etwas aus in mir? Wir beobachten, wir reflektieren, wir müssen versuchen zu verstehen, was das ist. Und wir merken, dass unser Denken andere Bahnen überkommt. Und ganz wichtig auch, wir machen das nicht für uns, sondern wir reden mit anderen Menschen darüber, wir diskutieren. Da ist etwas passiert in meinem Leben und ich möchte wissen, warum das passiert ist. Ich möchte wissen, was sich Gott gedacht hat, damit ich auf eine neue Bahn, auf eine neue Bahn komme. Und dann, ab diesem Zeitpunkt, geht es wieder vorwärts. Und das ist der Teil, den wir Glauben nennen können. Wir haben im Verlauf dieser Serie auch schon gehört, dass Glauben mehr ist, wie nur ein Bekenntnis mit unserem Maul. Ich glaube an Gott, sondern Glaube ist Tat. Und Glaube bedeutet, ich richte mein Leben neu aus, ich schmiede Pläne, ich besprich mit anderen, was kann ich machen, damit der Kairos tatsächlich etwas in meinem Leben verändert. Ich schmiede Pläne und ich setze das um. Ich handle gehorsam nach dem, was ich merke, was Gott vorbereitet hat. Und am Schluss geht mein Leben weiter. Wir landen zurück im Kairos, wir kommen aus der Schranktür raus und es geht weiter. Gleich, aber doch nicht gleich. Wir merken, wir stehen ein Stück weit an einem anderen Punkt. Gott hat etwas in meinem Leben verändert, neu gemacht, vertieft. Und es kann weitergehen. Und du ahne, wartet der nächste Kairos. Und dann kommt noch einer. Und wir leben mit seinen Plänen und mit seiner Zeit. Und dann ist das Leben spannend. Von Schranktür zu Schranktür. Lassen wir uns auf das ein. Sind wir bereit zu dem? Leben wir verändert weiter? Oder nicht? Nachfolge bedeutet, ich lasse mich darauf ein. Als Gemeinde Jüngerschaftskultur zu leben bedeutet, wir ringen als Gemeinschaft miteinander, die Momente, wo Gott etwas vorbereitet hat, zu erkennen. Ich helfe anderen, den Moment zu erkennen. Und andere helfen mir, das zu merken. Und den Punkt ernst zu nehmen und den Jesus Schritt für Schritt zu folgen. Vom Beobachten, zum Reflektieren, zum Diskutieren, zum Planschmieden, zum verbindlich Zusagen zu diesen Plänen und zum gehorsamen Handeln. Wir gehen miteinander den Weg. Und wir merken, dass das, was Gott vorbereitet hat, etwas anders macht. Ein Stück eine Erlösung bringt. Und der ganze Weg ist ein Weg von Erlösung und von der Gnade. Weil wenn wir hier ansetzen, dann ist das, was uns hier begleitet, die Gnade von Gott, wo Kraft gibt und uns verheißt, dass wir zu einem Ziel von einem veränderten Leben werden finden. Lasst euch ein auf den Weg. Wenn ihr jetzt einen Moment von der Stille nehmt, für die das Büchlein haben, können vielleicht das aufschlagen. Ich möchte euch eine Frage in die Stille mitgeben. Nur ein paar Minuten. Ich stoppe nicht Zeit und ihr dürft das mal nicht denken, sondern fragt Gott in dieser Stille, was ist mein Kairos im Moment? Was passiert in meinem Leben an Grossem oder vielleicht auch Kleinem? Vielleicht ist es etwas Kleines heute Morgen gewesen, vielleicht ein grosses Lebensthema, wo nicht dran sind. Was ist mein Kairos? Was hat Gott vorbereitet? Das ist die Substanz zum Ansetzen, um in der Lösung hineinzufinden. Nord wird direkt die Band übernehmen und uns nochmal in eine Zeit der Anbetung führen. Und für die, die wollen, die sollen doch mit dem Kairos, der euch klar geworden ist, zum Gebetsteam hinterher gehen und euch segnen lassen und sagen, schaut, ich habe den Eindruck, da hat Gott etwas vorbereitet und ich will, dass das passiert in meinem Leben. Und dann lasst euch segnen, dass ihr den Prozess der Veränderung dürft gehen und dürft erleben, wie ein Stück von eurem Leben neu wird. Und Jesus, ich möchte jetzt bitten, dass du in dem Moment der Stille zu uns redest durch den Heiligen Geist. Wir geben dir Raum zu wirken an uns und in uns. Lass uns den Moment erkennen. Amen.